Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Friedrich Schiller, 250. Geburtstag, das ist natürlich ein Ereignis für die literarische Welt, das ist ein Ereignis für uns hier. Manfred Koch, Sie sind ein Schillerkenner, ein Ausgewiesener, der seit Jahren immer wieder auch über Schiller publiziert. Was ist es denn, dass Sie selber über die Jahre hinweg so nahe immer bei Schiller bleiben lässt, dass er Sie immer wieder von Neuem interessiert?
Ich bin mittlerweile 54 Jahre alt und habe genug Zeit gehabt, mich seit meinem Studium mit Schiller zu beschäftigen. Natürlich auch seit der Schulzeit, aber da hat er mich nicht besonders beeindruckt, muss ich sagen. Das war tatsächlich noch ein schlechter Deutschunterricht, in dem man eher diesen alten Klassik-Trill mit Schiller betrieben hat. Ich habe Schiller im Studium entdeckt in den 70er Jahren über die Lektüre der ästhetischen Schriften, also vor allem über die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts. Das war damals in einer Phase nach 1968 eigentlich der aufrüttelndste Text für Leute, die ihr Abstand genommen haben zu diesem zentnerschweren Klassiker Schiller, der früher eingebläut wurde, eben über das Auswendiglernen der Glocke oder der Balladen oder über die Interpretation der klassischen, der sogenannten klassischen Dramen. Und dieser Schiller, der die Utopie einer Gesellschaft der freien Tätigkeit des Spiels aufgestellt hat, das hat uns damals natürlich vor allem interessiert. Gott sei Dank ist Schiller eben auch so reichhaltig, dass man dann im Verlauf mehrerer Jahrzehnte immer wieder neue Aspekte entdecken kann. Und im Laufe der Jahre habe ich dann den Dramatiker Schiller entdeckt und durchaus auch den Lyriker Schiller, obwohl ich bis heute vielleicht mit dem die größten Schwierigkeiten habe.
Sie haben gesagt, es hätte für Sie die Art klassische Schillervermittlung gegeben, von der Sie sich dann distanziert hätten. Wie wollte man denn Schiller klassisch vermitteln? Was war denn da eigentlich das, was über 200 Jahre immer mehr die Schüler und eben auch die Leserschaft auf Distanz gebracht hat?
Das ist natürlich eher ein trauriges bis unheilvolles Kapitel der deutschen Mentalitätsgeschichte, um nicht zu sagen Ideologiegeschichte. Schiller war natürlich der klassische Nationalautor, der Autor des Deutschtums. Und man kann sich heute, glaube ich, gar nicht mehr genügend vergegenwärtigen, was da passiert ist, beispielsweise bei diesen berühmten Schillerfeiern 1859, also der Feier des 100. Geburtstages. Man kann sich das vielleicht mal klar machen, wenn man ein paar der Texte anschaut, die aus diesem Anlass auch von hoch angesehenen Autoren produziert wurden. Es gibt ein Gedicht von Wilhelm Raabe, 1859, also tatsächlich zum Schillertag, geschrieben, das gleich am Anfang ziemlich pathetisch losgeht. Wird nie ein Retter kommen diesem Land, wird kein Befreier lösen unsere Bande, wird nie der Messias erscheinen, also ein unglaubliches Pathos, wenn man bedenkt, dass Deutschland 1859 ja keinesfalls ein besetztes Land war wie 50 Jahre zuvor, sondern eben nur ein zersplittertes Land bestehend aus mehr als 30 selbstständigen Bundesstaaten. Aber wird nie ein Retter kommen diesem Lande. Man merkt das Pathos dieses Wunsches nach Vereinigung. Und dann ganz am Ende wird im Grunde als dieser Retter Deutschlands beschworen der Dichter Friedrich Schiller. Um einen Führer scharen sich die Stämme, heißt es dann. Also um einen Führer scharen sich die deutschen Stämme. Dann heißt es sinngemäß, also die Grenzen fallen hin und es brechen alle Dämme. Dann eine wunderschöne Passage. Der Frankenherz, das Herz der Schwaben, Bayern, Sachsen, in ihm, in seinem Herz als Vaterland zusammenwachsen. Also das Herz des Dichters, das ist das Zentrum des Vaterlands. Und in dieser Tradition wurde Friedrich Schiller beschworen als der deutsche Einigkeitsdichter schlechthin, unter dem Wort Führer muss man eben auch noch bedenken. Und der politische Führer, der dann wenige Jahre später, 1871, die deutsche Einheit zustande brachte, Bismarck, musste im Grunde dieses Charisma des Dichterführers aufgreifen, um als politischer Führer überzeugend zu wirken. Und das hat Bismarck auch mit einigem Geschick gemacht. Also dieser Stabwechsel von der Literatur zur Politik, das ist ein ganz heikles Kapitel deutscher Kulturgeschichte. Ende der 20er Jahre hatte man das nochmal mit dem Dichter Stefan George, der ein Gedichtband Das Neue Reich geschrieben hat. Und viele der George-Verehrer haben dann eben als dieses Neue Reich, das George prophezeit hat, das 33 kommende Dritte Reich gesehen, auch viele George-Anhänger. Und diese Liaison von Literatur und Politik hat in der deutschen Geschichte verheerend gewirkt. Das hat für Schiller wiederum dazu geführt, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem nach 1968 ihm im Grunde diese nationalistische Rezeption übel genommen hat. und damit eben auch diese ganze Verehrungshaltung gegenüber dem großen Nationaldichter Schiller. Und man hat dann nach anderem gesucht und da war für meine Generation beispielsweise eben wichtig der neue Zugang zu den ästhetischen Schriften. Oder wenn man sich mit den Dramen beschäftigt hat, dann hat man eben die Räuber genommen und hat sich eben vor allem darüber unterhalten, wie da der sozialgeschichtliche Hintergrund waren, also die tatsächlich ja im 18. Jahrhundert in Süddeutschland auftretenden Räuberbanden, die sich gegen die Obrigkeit aufgelehnt haben. Also dann hat man einen ganz anderen Schiller gesucht.
Sie sagen Manfred Koch, das ist eine deutsche Rezeptionsgeschichte, Sie haben es jetzt skizziert, und man musste sich Schiller neu entdecken. Wie ist denn für Sie dieser als Mensch rübergekommen? Er hat doch was sehr Modernes an sich, weil er ein renitenter Kerl war, der sehr früh seinem Erzherzog Karl Eugen davon gelaufen ist, als Regimentsarzt, und halt eben Theater machen wollte und einfach auf die Flucht ging. Also ein ganz ungehobelter, ungehorsamer Kerl, der sich eben seines eigenen Individuums und seiner Künste versicherte, indem er eben sagte, nein, ich will nicht.
Also das ist sicher auch eigentlich erst durch eine Biografik in voller Breite dargelegt worden, die sich auch gelöst hat von diesem Bild des Klassikers. Das ist heute fast eigentlich wieder umgeschlagen zum Klischee, zum Schillerjahr 2005. Beispielsweise hat der Spiegel eine Nummer herausgebracht. Da war auf dem Titelbild ein Mann abgebildet, der wohl Schiller sein sollte, aber eher so aussah wie John Travolta in seinen besten Jahren. Und aus dem Kopf schlugen ihm so Flammen raus, also eine relativ dämliche Verbildlichung des Feuerkopfes und des Aufständischen. Also da muss man heute schon fast wieder vorsichtig sein. Aber grundsätzlich war das natürlich für Leute, die sich für Schiller gegen diese Klassiker-Dogmatik interessiert haben, war das natürlich was Befreiendes. Man hat in den 50er Jahren übrigens schon eine Parallele gezogen, die jetzt vor kurzem Rüdiger Safranski in seiner großen Schiller-Biografie wiederhergestellt hat. Schiller im Grunde als der Sartre des 18. Jahrhunderts, also als der Mensch, der im Grunde in seiner Biografie das gelebt hat und in seinem Werk vorgeführt hat, dieses Verdammtsein zur Freiheit des Menschen. Der Mensch ist nichts, was irgendwie als Substanz auf die Welt kommt und es dann entfaltet, sondern der Mensch ist das, was er aus sich macht. Er ist im Grunde durch äußere Bedingungen nicht gebunden, sondern kann sich stets darüber hinaussetzen. Und diese Erfahrung des Freiheitsgefühls, die hat man völlig zu Recht eigentlich als Parallele zur existenzialistischen Philosophie eines Sartre bei Schiller schon aufgewiesen. Und das macht dann natürlich auch wirklich die Biografie immer wieder aufs Neue interessant, die im Grunde ja eigentlich bis auf diese Frühgeschichte, in der er sich auflehnt gegen Herzog Karl Eugen und dann tatsächlich aus württembergischen Armeediensten desertiert und sich über Jahre hinweg eigentlich auch unter extremen, schwierigen finanziellen Bedingungen durchschlägt, die dann aber im Grunde relativ bieder bürgerlich verläuft. Aber das macht diese Biografie dann natürlich auch immer wieder interessant und vor allem eben auch die Lektüre der Briefe, in der das immer wieder durchschlägt. Dieses Pathos der freien Wahl, das sich über alle einschränkenden Verhältnisse hinwegsetzen, das ist schon immer wieder tatsächlich auch ergreifend.
Also wir haben zwei Momente, Manfred Koch, die den Neuzugang zu Schiller ermöglicht haben, als ersten Druck gegen die Klischees. Man hat mal weggeräumt diese historische Dimension Schiller, Nationaldichter, und man hat versucht zu sehen, wer war Schiller selber? Und Sie sagen, die Briefe sind ein interessantes Zeugnis. Ich würde vorschlagen, wir hören uns mal in einen Brief hinein. Und zwar interessant dabei, nicht einfach nur der sich auflehnende Bürger gegen seinen Herzog, sondern eigentlich ein unglaublich selbstbewusster junger Mann, der weiß, was er wert ist. Es liest Peter Knehr.
Mannheim, den 24. September 1782. Durchlauchtigster Herzog, gnädigster Herzog und Herr. Meine bisherigen Schriften haben mich in den Stand gesetzt, den Jahrgehalt, den ich von höchsterer hoher Gnade empfing, jährlich mit 500 Gulden zu verstärken, welcher ansehnliche Zuschuss für meine gelehrten Bedürfnisse notwendig war. Das Verbot, das mir das Herausgeben meiner Arbeiten legte, würde mich in meinen ökonomischen Umständen äußerst zurücksetzen und gänzlich außer Stand setzen, mir ferner die Bedürfnisse eines Studierenden zu verschaffen. Zu gleicher Zeit glaubte ich es meinen Talenten, dem Fürsten, der sie erweckte und bildete, und der Welt, die sie schätzte, schuldig zu sein, eine Laufbahn fortzusetzen, auf welcher ich mir Ehre erwerben und die Mühe meines gnädigsten Erziehers in etwas belohnen könnte. Da ich mich bisher als den ersten und einzigen Zögling eurer herzoglichen Durchlaucht kannte, der die Achtung der großen Welt sich erworben hat, so habe ich mich niemals gefürchtet, meine Gaben für diesen Endzweck zu üben, und habe allen Stolz und alle Kraft darauf gerichtet, mich hervorzutun und dasjenige Werk zu werden, das seinen fürstlichen Meister lobte. Ich bitte eure herzogliche Durchlaucht in tiefster Untertänigkeit mir zu befehlen, dass ich das beweisen soll. Diese einzige Hoffnung hält mich noch in meiner schrecklichen Lage. Sollte sie mir fehlschlagen, so wäre ich der ärmste Mensch, der, verwiesen vom Herzen seines Fürsten, verbannt von den Seinigen, wie ein Flüchtling umherirren muss. Aber die erhabene Großmut meines Fürsten lässt mich das Gegenteil hoffen. Würde sich Karls Gnade herablassen, mir jene Punkte zu bewilligen, welcher Untertan wäre glücklicher als ich? Wie brennend sollte mein Eifer sein, Karls Erziehung vor der ganzen Welt Ehre zu machen. Eurer herzoglichen Durchlaucht, untertänigst treu gehorsamster Schiller.
Das ist eine Passage aus dem Brief Friedrich Schillers 1782 an seinen Herzog, den er jetzt ja verlassen hat, weil er desertiert ist aus dessen Militärdienst. Er getraut sich auch nicht zurück nach Stuttgart, weil er natürlich befürchtet, er werde wegen Insubordination werde er gefangen gesetzt. Und da, Manfred Koch, hören wir eben ein ganz starkes Selbstbewusstsein heraus. Er sagt, ja, Sie, mein lieber Fürst, bringen mich nicht nur um Einnahmen, die ich unbedingt brauche, sondern Sie bringen sich am Schluss auch noch darum, dass ich zu Ihrer Ehre mein großartiges Talent ausspielen kann. Sehr selbstbewusst.
Ja, auf jeden Fall. Er hat von Anfang an tatsächlich an diese Begabung geglaubt und er wurde ja dann auch sehr früh bestätigt im Alter von 22, 23 Jahren durch diese grandiose Uraufführung der Räuber 1782 in Mannheim. Und es ist natürlich auch so, dass nur jemand, der so von dem, was er da kann, überzeugt ist, ein eigentlich derart beschwerliches Leben durchhält. Schiller war ja ausgebildeter Mediziner, Regimentsarzt, aber es war diese Überzeugung, dass er zum Schreiben berufen ist, die er gegen alle Widerstände und zum Teil gegen wirklich größte finanzielle Not durchgesetzt hat. Auch später in Jena und in Weimar war es ja keineswegs so, dass er gut versorgt war und über ein ausreichendes Grundeinkommen jetzt beispielsweise durch den Herzog von Weimar verfügt hat, sondern er musste sich tatsächlich immer wieder seine Existenz als Schriftsteller erkämpfen und das hat er 14 Jahre lang dann auch als Schwerkranker mit einer ungeheuren Energie durchgehalten. Das ist nur bewundernswert, anders kann man es nicht sagen.
Bleiben wir, Manfred Koch, doch mal bei den Dramen. Sie haben gesagt, fulminanter Anfang mit den Räubern, am Schluss dann der Tell, bis heute ein großes Stück dramatischer Literatur, dazwischen Stücke, die in ganz Europa spielen. Was hat Schiller damals so erfolgreich gemacht?
Also bei den Räubern war es natürlich dieser grandiose Ton, diese völlig exzentrische Sprache, die das Publikum dann ja anscheinend wie Augenzeugen der Mannheimer Aufführung berichten, geradezu in einen irrsinnigen Zustand versetzt hat. Also dass die Leute geradezu Krämpfe bekommen haben, die Fäuste geballt, Tränen vergossen, gezuckt haben. Das war eine unerhörte Sprache, ins Extrem getrieben. Es waren unerhörte Figuren wie dieser Bösewicht Franz Moor, der eigentlich völlig unrealistisch ist. Das hat Schiller in einer halbironischen Selbstrezension ja auch geschrieben. Eigentlich kann es gar nicht sein, dass jemand derart abgefeimt und durch böse ist. Und es war dieser Gerechtigkeitsterrorist Karl Moor, also ins Extreme verzeichnete Figuren, die Emotionen auslösen konnten, wie man es in vergleichbarer Weise auf der Bühne der Zeit einfach nicht gekannt hat. Also wenn Sie nur Regieanweisungen beim frühen Schiller angucken, dann ist das eine Exaltiertheit auch in der Körperbewegung. Es sind ganz ausführliche, damals ungewöhnlich lange Regiebemerkungen, wie die Figuren sich bewegen sollen, wie der Körper eingesetzt wird, um Affekte zu veranschaulichen. So scheint übrigens Schiller auch selber vorgelesen zu haben, nicht unbedingt immer mit günstigem Effekt, also mit rollenden Augen und aufgeblasenen Backen und heftig gestikulierend. Also es ist auch eine unerhört neue Körpersprache, die Affekte vermittelt an das Publikum, die unter anderem auch darauf zurückgeht, dass eben dieser Mediziner Schiller das Körperliche sehr, sehr gut studiert hatte und sich in seiner Dissertation damit beschäftigt hat, wie seelisches körperlich ausgedrückt wird und wie extreme körperliche Bewegung wieder auf die Seele zurückwirkt. Also diese Dinge haben sicher enorm dazu beigetragen für diese überwältigende Wirkung des jungen Schiller, der ja auch immer in diese Richtung gezielt hat. Es gibt Äußerungen von ihm, in der er sagt, das ist eigentlich das Ziel, auf das er hinstrebt, die Herzen der Zuschauer mit dem Schlag einer magischen Rute im Innersten erbeben zu lassen und die Seele der Zuschauer am Zügel zu führen und sie wie einen Ball dem Himmel oder der Hölle zuzuwerfen. Also Affekte erregen, die Seele des Zuschauers wie einen Spielball im Grunde behandeln. Darauf wollte er hinaus und das konnte er auch, ja.
Nun hat ja all das, was Sie beschrieben haben, Manfred Koch, dieses Detailkönnen des Dramatikers, dieses ganz klare Gefühl für Wirkung auf der Bühne, für Figuren, für Dialoge, für eben auch Zuspitzungen dann. Nun hat das ja auch alles unter einem Überbau gestanden, denn Schiller hat ja was im Sinn gehabt mit der sogenannten Schaubühne. Er wollte unter anderem diese Schaubühne, so sagt er, als Kanal benutzen, und zwar als Kanal von dem denkenden Teil des Volkes sozusagen zum anderen Teil. Und da schlage ich vor, hören wir uns mal hinein in ein Stück dieser Schrift. Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken? Es liest wieder Peter Kner.
Die Schaubühne ist der gemeinschaftliche Kanal, in welchen von dem denkenden besseren Teile des Volks das Licht der Weisheit herunterströmt und von da aus in milderen Strahlen durch den ganzen Staat sich verbreitet. Richtigere Begriffe, geläuterte Grundsätze, reinere Gefühle fließen von hier durch alle Adern des Volks. Der Nebel der Barbarei, des finsteren Aberglaubens verschwindet. Die Nacht weicht dem siegenden Licht. Unmöglich kann ich hier den großen Einfluss übergehen, den eine gute stehende Bühne auf den Geist der Nation haben würde. Nationalgeist eines Volkes nenne ich die Ähnlichkeit und Übereinstimmung seiner Meinungen und Neigungen bei Gegenständen, worüber eine andere Nation anders meint und empfindet. Nur der Schaubühne ist es möglich, diese Übereinstimmung in einem hohen Grad zu bewirken, weil sie das ganze Gebiet des menschlichen Wissens durchwandert, alle Situationen des Lebens erschöpft und in alle Winkel des Herzens hinunterleuchtet. Weil sie alle Stände und Klassen in sich vereinigt und den gebahntesten Weg zum Verstand und zum Herzen hat. Wenn in allen unseren Stücken ein Hauptzug herrschte, wenn unsere Dichter unter sich einig werden und einen festen Bund zu diesem Endzweck errichten wollten, wenn strenge Auswahl ihre Arbeiten leitete, ihr Pinsel nur Volksgegenständen sich weihte, mit einem Wort, wenn wir es erlebten, eine Nationalbühne zu haben, so würden wir auch eine Nation. Die Schaubühne ist die Stiftung, wo sich Vergnügen mit Unterricht, Ruhe mit Anstrengung, Kurzweil mit Bildung gattet. Wo keine Kraft der Seele zum Nachteil der anderen gespannt, kein Vergnügen auf Unkosten des Ganzen genossen wird. Wenn Gram an dem Herzen nagt, wenn trübe Laune unsere einsamen Stunden vergiftet, wenn uns Welt und Geschäfte anekeln, wenn tausend Lasten unsere Seele drücken und unsere Reizbarkeit unter Arbeiten des Berufs zu ersticken droht, so empfängt uns die Bühne. In dieser künstlichen Welt träumen wir die wirkliche hinweg. Wir werden uns selbst wiedergegeben. Unsere Empfindung erwacht. Heilsame Leidenschaften erschüttern unsere schlummernde Natur und treiben das Blut in frischeren Wallungen. Jeder Einzelne genießt die Entzückungen aller, die verstärkt und verschönert aus 100 Augen auf ihn zurückfallen, und seine Brust gibt jetzt nur einer Empfindung Raum. Es ist diese, ein Mensch zu sein.
Das war wiederum ein Ausschnitt aus einer Schrift Friedrich Schillers, »Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?« wo man sehen kann, dass Schiller tatsächlich als Aufklärer auch die Bühne nicht nur von seinem Temperament, von seiner Sprache her betrieben hat, sondern dass das der Ort war, von dem er glaubte, da würde nun etwas Größeres ausgehen. Mhm.
Ja, und unabhängig von der Verhunzung dann später im Nationalismus zeigt natürlich dieser Ausschnitt tatsächlich, dass es eine gewisse Berechtigung hatte, ihn als Nationaldichter in diese Position zu erheben. Das trifft seine Intention, das hat dieser Textausschnitt, der natürlich extrem hochfahrend ist. Also Schiller hat später diese Rede ja auch selber etwas in Frage gestellt und gesagt hat, da zeigt sich wieder mein unseliger Hang zum Vergrößern, immer ins Extrem treiben, immer die Backen aufgeblasen und ganz groß auftreten. Aber was natürlich richtig ist, man sieht diese Vorstellung der Bühne als eines Orts der Nationalpädagogik, könnte man sagen, der nationalen Erziehung. Das gehört natürlich in Deutschland in eine Tradition im 18. Jahrhundert, die im Grunde mit diesem kulturellen Minderwertigkeitskomplex der Deutschen im 18. Jahrhundert zu tun hat. Dass diese Literatur, die ja in Europa gar nicht beachtet wurde, bis eben Leute wie Goethe und Schiller auftraten, über keine guten deutschen Stücke verfügt hat. Es gab auch kein festes Theater, sondern eigentlich vor allem diese Wanderbühnen, die herumzogen und ziemlich schlechte französische oder englische oder italienische Stücke aufführten oder eben auch Improvisationen oder Farsen. Also wirklich schlechtes Niveau. Schauspieler waren verachtet, im Grunde fast in Richtung Prostitution und dergleichen angesehen. Und da beginnen dann mit Gottsched so ab 1730, 40 diese Überlegungen, dass man gute deutsche Stücke braucht, die durch ein festes Theater von hochqualifizierten Schauspielern aufgeführt werden. Und dass von diesem kulturellen Zentrum des Theaters aus dann so etwas wie eine kulturelle Einheit des ganzen Landes hergestellt werden könnte. In einem Land, in dem es eben nicht wie in Frankreich oder wie in England ein bestehendes kulturelles Zentrum mit einem Hof gibt, der auf das gesamte Land die Kultur ausstrahlt, sondern wo alles zerrissen ist in unzählige kleine Herrschaften. Und das Theater soll im Grunde diesen Mangel Deutschlands aufheben. Schiller als Bildner, könnte man sagen, eines Nationalgeistes. Und insofern konnte natürlich diese entstellende Rezeption an etwas anknüpfen, was bei Schiller ganz stark vorhanden war.
Was bei Schiller, Manfred Koch, aus guten Gründen vorhanden war und was auch durchaus mit seiner Idee von der ästhetischen Erziehung des Menschen zu tun hat. Und das war ja dann der Punkt, davon haben Sie geredet am Anfang unseres Gesprächs, wo Sie fanden vor Jahren, diesen Schiller, den möchte ich kennenlernen, dieser Schiller interessiert mich. Was ist denn an dieser Erziehung durch Ästhetik, wo führt die hin und was ist von dem heute noch aktuell?
Diese ästhetischen Schriften von Schiller sind natürlich nicht ganz einfach zu lesen und über weite Strecken handelt es sich auch um eine Utopie, die man heute geneigt ist, sehr schnell einzuklammern und zu sagen, also schön gedacht, aber niemals zu verwirklichen. Die Grundidee aber ist, glaube ich, ganz plausibel. Schiller sagt ja, dass wir in der Erfahrung des Schönen auf ungeheuer beglückende Weise einen Ausgleich erleben unserer verschiedenen Seelenkräfte. Es gibt ein berühmtes Gedicht von ihm, wo es gleich am Anfang heißt, zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden bleibt dem Menschen nur die bange Wahl. Also wir sind entweder sinnliche Wesen, die rezeptiv auf die Außenwelt reagieren, oder wir sind freie Wesen, die die Außenwelt formen, gestalten, aber dann sozusagen gegen deren Eigenimpulse. Im Schönen ist es eigentlich so, dass der Mensch sich von dem, was ihm aus der Objektwelt entgegenkommt, von sinnlichen Reizen betören lässt und aus diesem Spiel von Erscheinungen, das er erfährt, entspringt quasi natürlich dann seine Gestaltungskraft. Also die Gestaltungskraft setzt sich nicht gegen das Äußere durch, sondern ist in einem ständigen harmonischen Austauschverhältnis zu dem, was aus der Sinnlichkeit dem Subjekt entgegenkommt. Und Schiller macht es zum Teil auch sehr schön. Also das sind Stellen, wo man auch in den ästhetischen Schriften als Laie eigentlich sehr gut begreifen kann, worum es ihm geht. Er sagt zum Beispiel, um das nachvollziehbar zu machen, was heißt es eigentlich, wenn ein Mensch schön gekleidet ist? Was bedeutet das? Das heißt, zum einen sagt er, dass die Kleidung, der Anzug, den Körper nicht beengt, also dass wir uns frei entfalten können in unseren Ausdrucksbewegungen. Es heißt aber zum anderen, und das ist interessant auch, dass die Bewegungen, die freie Bewegung des Menschen in irgendeiner Art und Weise die Qualitäten des Stoffs zur Geltung bringen muss. Also jemand kann noch so teuer und noch so gut, Anführungszeichen, gekleidet sein, wenn er sich plump oder ungeschickt bewegt, dann ist die Schönheit beim Teufel. Also wer gut gekleidet ist, wer schön gekleidet ist, bei dem findet ein Ausgleich zwischen dem Farbenspiel, könnte man sagen, dem Faltenwurf und dergleichen seiner Stoffe statt und seiner eigenen expressiven Bewegung. Und dieses Alltägliche kann man übertragen auf die Ebene der Kunst auch. Also ein gutes Gedicht beispielsweise ist ja auch nicht einfach ein Konzept, ein geistiger Entwurf. Und dann wird irgendwie auf die Sprache zugegriffen und sie wird geformt als Instrument, um das auszudrücken, sondern gute Dichtung entsteht aus einem Einlassen auf die sinnlichen Qualitäten der Sprache, auf Klang, auf rhythmische Konstellationen, auf Bildassoziationen. Und die Gestaltung dessen, was ausgedrückt werden soll, geht aus diesem Spiel der sprachlichen, sinnlichen Reize hervor. Und in gewisser Weise versucht Schiller, diese Erfahrung von Schönheit oder dieses Tätigsein im Schönen als utopisches Modell einer ganzen Gesellschaft vorzusetzen. Auch in pragmatischen Situationen, sagen wir zum Beispiel eine Geschäftsverhandlung zwischen zwei sehr geistreichen Menschen, kann diese Qualitäten des Schönen annehmen, wenn beide nicht jetzt einfach nur funktional gucken, also wer holt mehr Geld raus oder wer kann den anderen über den Tisch ziehen. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass sich zwei Leute gegenüber sitzen, die kultiviert sind, die gebildet sind und die auf einmal ein Geschäftsgespräch entwickeln, in dem sie in eine Art Sprachspiel verfallen, witzig sind, sich die Bälle zuwerfen. Wenn das Gefühl auftaucht, der eine will sich einen Vorteil ergattern, dann reagiert vielleicht der andere mit Ironie. Und der Gesprächspartner ist wieder so sensibel, dass er das merkt und auf diese Ironie eingeht, sodass vielleicht zum Beispiel beide so viel Gefallen aneinander finden, dass sie gar nicht mehr an den geschäftlichen Abschluss denken, sondern sich in dieses witzige Sprachspiel fast verlieben und gar nicht mehr aufhören wollen. Das meint Schiller auch mit diesem Begriff des Spiels, also mit dieser berühmten Passage, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Also wenn ein Vollzug, wie beispielsweise ein solches Gespräch, die Qualitäten des Funktionalen verliert, also nicht auf Zwecke ausgerichtet ist, sondern im Vollzug, im Sprachspiel selbst einen Genuss erbringt, sodass man in diesem Spiel verweilen möchte, dann ist die Qualität des Schönen erreicht. Und ich glaube, Schillers utopische Konzeption ist, dass natürlich nicht eine Gesellschaft, in der alle jetzt nur noch auf diese Art und Weise miteinander umgehen, das geht nicht, pragmatisch geht es nicht, ist unvorstellbar. Aber eine Gesellschaft, in der wir uns darauf zubewegen könnten, dass immer mehr solche Elemente, ich würde sagen, eines schönen Umgangs, in dem der eine für den anderen offen ist, sich anregen lässt und in ein witziges, geistreiches Verhältnis des Umgangs kommt, dass wir uns auf eine solche Gesellschaft zubewegen könnten. Also heute würde man vielleicht sagen, einfach eine Kultivierung, in der gewisse ästhetische Qualitäten auch des zwischenmenschlichen Umgangs immer stärker gespürt werden und von den Menschen auch in gewisser Weise immer gekonter beherrscht werden.
Friedrich Schiller, An die Freude. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was der Mode Schwert geteilt. Bettler werden Fürstenbrüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Seid umschlungen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen.
Freude, Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.
Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament. Sphären rollt sie in den Räumen, die des Sehers Rohr nicht kennt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.